29. November, 20.47 Uhr. Mein Freund Sherlock Holmes ist nach der spektakulären Lösung der schrecklichen Boskomp-Mordserie zu einem regelrechten Medienstar avanciert. Die Presse reißt sich um ihn und jeder, wirklich jeder, will von Sherlock Superstar ein Interview. So fand er sich an einem regnerischen Novembermorgen im Studio von WWXFM wieder und beantwortete geduldig die Fragen der Moderatorin.
Willkommen bei Good Morning London. Ich bin Suzanne Winter und mein heutiger Gast, der geniale Privatdetektiv Mr. Sherlock Holmes, wollte mir gerade das Geheimnis seines Erfolges verraten. Also, Mr. Holmes, wie gelingt es Ihnen scheinbar, jeden Fall zu lösen?
Suzanne, ich bevorzuge es, mich als Consulting Detective zu bezeichnen. Um Sie und die Hörer nicht zu langweilen, gehe ich nicht weiter darüber ins Detail, wie ich tue, was ich tue, denn die Chancen stehen hoch, dass Sie es sowieso nicht verstehen würden.
Mr. Holmes, nur einen klitzekleinen Einblick in Ihr Tun?
Nun, das ist, was ich tue. Ich nehme alles wahr. Auch das scheinbar nebensächlichste Detail findet meine Aufmerksamkeit. Aus den Informationen, die ich so zusammentrage, ziehe ich dann meine Schlüsse. Wenn ich anschließend das Unwahrscheinliche ausschließe, muss in dem, was dabei herauskommt, egal wie verrückt dies auf den ersten Blick zu sein scheint, die Wahrheit liegen. Ich nenne diese Methode übrigens die Wissenschaft der Deduktion.
Oh, das ist wirklich interessant, Mr. Holmes. Können Sie uns vielleicht eine Kostprobe davon geben?
Selbstverständlich. An Ihrem linken Zeigefinger befindet sich etwas Tinte, was darauf schließen lässt, dass Sie Linkshänderin sind. Dieser Verdacht erhärtet sich, wenn ich Ihren leicht nach links geneigten Zopf betrachte. Sie waren heute Morgen in Eile? Den obligaten Toast mit Orangenmarmelade?
Nein, Holmes,
Aprikosenmarmelade. Den haben Sie im Auto auf dem Weg ins Studio gegessen. Sie fragen sich, woher ich das weiß.
Aha.
Ganz einfach. Sie haben ein paar Krümel auf dem Kragen übersehen. Genau wie einen winzigen Klecks Marmelade. Sie leben seit kurzem getrennt von Ihrem Mann? Der weiße Streifen an Ihrem rechten Ringfinger setzt sich deutlich ab. Bis vor kurzem trugen Sie dort noch einen Ehering, richtig? Die Trennung ging von Ihnen aus. Sie sind frisch verliebt, denn ansonsten würden Sie sich nicht die Mühe machen, zu so früher Stunde bereits ein aufwendiges Make-up und Parfum zu tragen. Auch die neue Frisur deutet darauf hin. Blond steht Ihnen ausgesprochen gut. Wenn ich die vertrauten Blicke zwischen Ihnen und dem Producer hinter der Studioscheibe dahingehend deuten würde...
Vielen Dank, Mr. Holmes. Das war sehr eindrucksvoll.
Und? Lag ich richtig?
In etwa. Wie kommen Sie eigentlich an Ihre Fälle?
Ich berate Scotland Yard, wenn Sie in einem Fall nicht weiterkommen. Aber... Verehrte Hörerschaft, sollten Sie ein Problem haben, das ich lösen soll, dann scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren. Aber bitte nur, wenn es sich um einen interessanten Fall handelt.
Wären Sie wohl bereit, einige Fragen unserer Zuhörer zu beantworten?
Selbstverständlich.
Guten Morgen, Mr. Holmes. Hier spricht Fred Reed aus Birmingham. Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Können. Wie Sie die Boskomp-Mordserie aufgeklärt haben, das war schon ein Ding und sicherlich kein Zufall, oder?
Keinesfalls, Mr. Reed. Der Täter konnte nur John Turner gewesen sein, da er als einziger die geheimen Verständigungszeichen der Brüder Charles und James McCarthy kannte.
Aber diese Schlussfolgerung musste eben erst gezogen werden, richtig? Noch einen Hörer können wir vor Ende der Sendung zu Wort kommen lassen. Hallo?
Hi.
Hallo? Ja, wie ist Ihr Name und wie lautet Ihre Frage?
Ich heiße Jim. Mr. Holmes... Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin Ihr größter Fan. Aber ich bezweifle, dass Sie jeden Kriminalfall mit Ihrer Methode lösen können.
Das ist Ihr gutes Recht, aber ich versichere Ihnen, dass mir bisher noch kein Fall untergekommen ist, den ich nicht lösen konnte.
Na, dann können wir ja gespannt sein, wenn Sie auf diesen Fall stoßen.
Diese Herausforderung nehme ich liebend gerne an.
So, und das war's leider schon wieder für heute Morgen. Vielen Dank, Jim, und vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Holmes. Und noch viel Erfolg mit Ihrem zukünftigen Fall. Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Das Rätsel von Musgrave Abbey. Erster Teil. Der Überfall. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle.
Verdammt, Rebecca, weißt du, wie spät es ist?
Was ist schon Zeit, wenn es um die Ewigkeit geht?
Kurz nach vier.
Er ist fertig.
Rebecca! Darling, ich gratuliere dir. Das müssen wir morgen, heute unbedingt feiern. Na, und? Verrätst du mir, was am Ende mit Lady Genevieve und Auguste passiert? Kommen sie schließlich doch noch zusammen?
Du wirst dich noch gedulden müssen, bis du den Roman gelesen hast.
Ich habe gestern noch einmal mit dem amerikanischen Verlag gesprochen. Sie wollen sofort mit einer Auflage von 500.000 Exemplaren in Druck gehen. Das ist doppelt so viel wie damals beim letzten Band von J.K. Rowlings Potter.
Was machen Sie hier?
Rebecca? Was ist bei dir los? Steigt eine Überraschungsparty?
Um Himmels Willen! Lassen Sie mich los! Hilfe!
Lassen Sie sofort die Frau los!
Rebecca? Rebecca, ist alles in Ordnung? Rebecca?
November 21, 21.16 Uhr. Sherlocks Laune war seit Wochen grauenhaft. Das ist für sich genommen nichts Außergewöhnliches, denn er ist meistens unausstehlich, wenn er keinen spannenden Fall hat, an dem er sich die Zähne ausbeißen kann. Während ihn also noch alle Welt für die erfolgreiche Rettung der beiden Zwillinge Tiffany und Amber in Zusammenhang mit den schrecklichen Boskomp-Mordfällen feierte, hätte sich Sherlock liebend gern in das nächste Abenteuer gestürzt. Und als hätte jemand geahnt, wie es um meinen verschrobenen Freund stand, erreichte ihn kurz darauf ein verzweifelter Anruf.
Wir sind alle sehr stolz auf Sherlock. Baker Street Home, 21.17 Uhr.
Langweilig, John. Komm endlich aus dem Quark, Bruderchen. Du bist ein echt mieser Erzähler. The Real Watson, 21.17 Uhr.
At The Real Watson. Hör endlich auf, alles zu kommentieren, Harry. John Watson, 21.18 Uhr.
Sei doch nicht so empfindlich, Liebling. Mary loves John. 21.19 Uhr.
Soll ich weitermachen? Dann unterbrecht mich nicht ständig.
Christus hatte immerhin die vier Evangelisten. Aber Sherlock hat nur dich. What a joke. Kaiser Soße, 21.20 Uhr.
Mr. Holmes, Dr. Watson. Gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich wusste mir keinen anderen Rat. Wir stehen vor einem großen Rätsel.
Der Schuldirektor des ehrwürdigen St. Bradfield Heights College, Dr. Maurice Thornycroft Huxtable, führte uns durch die großzügige Eingangshalle in einen schmalen Flur. Der 67-Jährige leitete das Internat schon seit 30 Jahren und hatte die Lehranstalt in dieser Zeit zu einer der ersten Adressen für die Erziehung des Nachwuchses der britischen Elite gemacht. In 2 Jahren würde Professor Dr. Huxtable in den Ruhestand gehen, doch er wusste sehr genau, dass ein Skandal wie dieser dem guten Ruf des Internats empfindlich schaden konnte. Es stand also außer Frage, dass wir diesen Fall so diskret wie irgend möglich behandeln mussten.
Mir ist nicht klar, wieso Sie so lange mit Ihrem Anruf gewartet haben. Bei einer Entführung zählt jede Sekunde.
Sie müssen verstehen, dass wir hier am St. Bradfield Heights College überproportional viele Schüler in unserer Obhut haben, die aus sehr prominenten und einflussreichen Familien des Landes stammen. Ehe wir uns nicht völlig sicher waren, dass David nicht wieder auftaucht, wollten wir uns nicht zu voreiligen Schritten hinreißen lassen.
Und jetzt sind Sie sicher?
Leider ja.
Na, dann zeigen Sie uns doch am besten zunächst einmal sein Zimmer. Sie sagten, dort sei er verschwunden.
Ja, hier entlang, bitte. Zuletzt ist er von den anderen Jungs in seinem Flügel kurz vor der Abendruhe gesehen worden. Ab 22 Uhr halten wir die Schüler an, die Flure und Gemeinschaftsräume zu verlassen und sich in ihren Zimmern aufzuhalten.
Was spricht denn dagegen, dass sich der Junge anschließend rausgeschlichen haben könnte?
Wir positionieren während der ganzen Nacht in allen Flügeln Fluraufsichten. Damit verhindern wir, dass die Herrschaften sich zu nächtlichen Abenteuern und unangemessenen Partys zusammenfinden. Hier entlang. Davids Zimmer befindet sich gleich hier im ersten Stock. Folgen Sie mir, Mr. Holmes? Dr. Watson.
Ah ja, wie ich sehe, teilt sich David das Zimmer mit einem anderen Jungen.
Das ist es ja. David ist der Sohn unseres Gärtners, Jordan Perry, der im benachbarten Chesterton wohnt. Nur dank eines Vollstipendiums kann der Junge unsere Ausbildung genießen. Sein Zimmergenosse ist der 11-jährige Barclay Andrews, Sohn der berühmten Schauspielerin Gigi Andrews. Es war reiner Zufall, dass sich Barclay ausgerechnet in dieser Nacht nicht im College, sondern in Begleitung seiner Mutter auf einer Filmpremiere in London befand. Mr. Holmes, es steht zu befürchten, dass es sich bei der Entführung um einen fatalen Irrtum handelt. Bisher ist weder eine Lösegeldforderung eingegangen, noch haben wir ein Lebenszeichen des Jungen erhalten.
Nachdem Sherlock den aufgelösten Direktor beruhigt hatte, unterzogen wir das Zimmer der Jungs einer eingehenden Untersuchung. Sherlock kam zu dem gleichen Schluss wie Professor Dr. Huxtable und seine Kollegen. David Perry musste das Internat durch das Fenster verlassen haben. Ob dies freiwillig oder erzwungen geschehen war, konnte Sherlock nach einer genauen Untersuchung des Efeubewuchses und der Beete unter Davids Zimmerfenster klären.
Es befinden sich unterschiedliche Schuhabdrücke in dem Beet unter dem Zimmerfenster der Jungs. Zwei deutlich zu unterscheidende Abriebsspuren an den stärkeren Uferrand. Abgebrochene Äste direkt unter dem Fenster. Es waren zwei Männer. Eine großen Schlange. Die Abstände der Kletterspuren deuten.
Der andere ist etwas kleiner.
Trotzdem sind seine Schuhabdrücke im Beet tiefer eingesunken.
Entweder ist er sehr dick.
Dann hätte er allerdings kaum die Kletterpartie mitmachen können.
Oder aber er trug den jungen David.
Im Gebüsch fanden wir darüber hinaus ein Papiertaschentuch, das den beißenden Geruch eines starken Betäubungsmittels verströmte. Reifenspuren eines Transporters am hinteren Eingang des Schulgeländes räumten Sherlocks letzten Zweifel aus. Damit war eindeutig geklärt, David Perry war entführt worden. Doch wer könnte ein Interesse an dem Sohn eines einfachen Gärtners haben? Und diese Frage führte uns zu Davids Vater, Jordan Perry.
Mr. Perry, Sherlock Holmes, das hier ist Dr. Watson. Können wir kurz reinkommen? Ich hätte ein paar Fragen bezüglich des Verschwindens Ihres Sohnes David.
Zuallererst fielen mir die feuerroten Haare von Jordan Perry auf, als stünde sein Kopf in Flammen. Der 53-jährige Mann war ein kompakt wirkender, zäher Bursche von ca. 1,78 Meter. Mit finsterer Miene blickte er Sherlock und mich an. Die Sorge um seinen Sohn stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Kommen Sie rein.
Das Haus der Perrys war ein einfaches Cottage, niedrig gebaut auf nur einer Wohnebene. Durch die Eingangstür gelangte man in den Hauptwohnraum. Linksseitig gingen zwei Türen ab, wohl zum Schlafzimmer und dem Bad. Das Cottage war sehr zweckmäßig mit billigen Möbeln eingerichtet. Auf der rechten Seite des großen Wohnraums stand eine einfache Essgruppe mit einem Geschirrschrank. Daran grenzte eine offene Küchenzeile, die ebenfalls durch eine gewisse Schlichtheit ins Auge fiel. Nylongardinen schützten die Bewohner vor neugierigen Blicken von außen. Auf der anderen Seite des Raums stand ein blaues Schlafsofa, davor ein niedriger Tisch aus Holz. Ein Stoffsessel, der wohl in der Regel von Jordan Perry genutzt wurde, was der sichtbare Abdruck auf der Sitzfläche verriet, komplettierte das Ensemble. Sherlock blickte sich neugierig um.
Wie lange leben Sie schon von Ihrer Frau getrennt?
Woher wissen Sie das?
An der Garderobe neben der Tür hängen nur Männerjacken und eine Regenjacke, die ihrem Sohn passen müsste. Auch die Schuhe im Eingangsbereich erzählen die gleiche Geschichte.
Ja, meine Frau ist vor 2 Jahren nach Spanien gezogen. Und seitdem lebe ich hier unter der Woche alleine. An den Wochenenden kommt David aus dem Internat zu Besuch.
Mr. Perry, erlauben Sie mir die Frage, aber woher stammen Sie? Sicher nicht aus Chesterton?
Nein, ich stamme aus Sussex. Bin wegen des Jobs hierher gekommen.
Jordan ging in die Küche und schaltete den Wasserkocher aus. Wir hatten ihn wohl bei seiner Nachmittagsroutine gestört.
Auch einen Tee?
Gerne.
Der Gärtner wandte uns den Rücken zu und bereitete den Tee. In der Zwischenzeit blickte Sherlock sich weiter um und blieb bei einigen Fotos und Aquarellzeichnungen kurz stehen.
Haben Sie diese Bilder gemacht?
Meine Frau.
Wir folgten Perry zum Wohnzimmertisch, wohin er 3 Tassen mit Tee balancierte. Ich setzte mich aufs Sofa, Perry in seinen Sessel, während Sherlock am Wohnzimmerfenster stehen blieb und den Garten betrachtete.
Oh, wie ich sehe, haben Sie eine Rhododendron Tomentosum Harmaia in Ihrem Garten.
Was? Ja, richtig, ja.
Mein Freund wandte sich vom Fenster ab und setzte sich zu uns.
Mr. Perry, gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass Sie Scotland Yard bei Davids Verschwinden nicht eingeschaltet haben?
Ich vertraue den Bullen nicht. Und ich habe Huxtable versprochen, erst einmal abzuwarten.
Aber es gibt speziell ausgebildete Leute für Kindesentführungen bei der Polizei.
Keine Bullen.
Ich wunderte mich, dass der Mann so gefasst blieb. Sein Sohn war seit 12 Stunden verschwunden und Jordan Perry saß hier mit uns zusammen und trank in aller Ruhe seinen Tee.
Gab es in der Zwischenzeit ein Lebenszeichen von David oder Lösegeldforderungen?
Nein, nichts.
Ist denn in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Mr. Perry, bitte erzählen Sie uns davon, egal wie unwichtig es Ihnen erscheinen mag.
Nein, nichts.
Hatten Sie vielleicht in letzter Zeit einen Besucher? Oder hat David von einer ungewöhnlichen Begegnung erzählt?
Nein.
Aus diesem Mann war nichts herauszubringen. Wir verabschiedeten uns bald von ihm und machten uns auf den Weg zurück nach London.
Nichts. Über den Burschen lässt sich nichts finden.
Von wem sprechen Sie?
Jordan Perry. Dieser Mann existiert nicht.
Wie kann das sein?
In der Regel hinterlässt jeder Mensch Spuren, John. Im Netz, bei Behörden oder Einwohnermeldeämtern. Doch Jordan Perry nicht. Die Frage, die sich mir stellt, ist wieso? Wer ist Jordan Perry und warum möchte er nichts mit Scotland Yard zu tun haben?
Ehe Sherlock und ich diesen Fragen weiter auf den Grund gehen konnten, läutete es an unserer Haustür. Da mein Mitbewohner sich davon nicht in seiner Arbeit unterbrechen ließ, schwang ich mich aus meinem Sessel, begab mich in das untere Stockwerk und öffnete die Tür.
Ich muss sofort mit Sherlock Holmes sprechen.
Rebecca Westwood? Die berühmte Schriftstellerin?
Das ist richtig.
Kommen Sie doch rein!
Mit ihrer Romanreihe »Das Wappen von Wemberley« hatte Rebecca Westwood in den vergangenen 8 Jahren einen Weltbestseller geschrieben. Beinahe jeder Brite hatte ihre Bücher gelesen oder die Verfilmungen im Kino gesehen. Ihre Fans warteten sehnsüchtig auf das finale 6. Buch, das in den kommenden Wochen endlich veröffentlicht werden sollte. Ich muss zugeben, auch ich bin ein glühender Fan. Bereits in meiner Zeit in Afghanistan habe ich ihre Romane verschlungen. Es war also nicht verwunderlich, dass es mir die Sprache verschlug, als sie auf einmal vor unserer Haustür stand.
John, du alter Schwerenöter. Lass das ja nicht mehr lesen, sonst kommt sie noch auf falsche Gedanken. The Real Watson, 21.23 Uhr.
At The Real Watson. Harry, du nervst. John Watson, 21.24 Uhr.
At The Real Watson. Miss Westwood schreibt wundervoll. Und nur fürs Protokoll. Ich vertraue John natürlich. Mary loves John. 21.26 Uhr.
Sind wir jetzt fertig? Wie ging es weiter? Baker Street Home, 21.27 Uhr.
Sherlock, darf ich Ihnen Rebecca Westwood vorstellen?
Sherlock blickte nur sehr widerwillig von seinem Laptop hoch und betrachtete die wohl berühmteste Frau Englands, neben der Queen. Die schlanke, hochgewachsene Frau trug ihr kinnlanges, dunkelbraunes Haar offen. Es fiel ihr weich ins Gesicht und verdeckte nur sehr mangelhaft den großen Bluterguss auf ihrer linken Wange. Eine übergroße schwarze Sonnenbrille verdeckte ihre Augen, doch mir entging nicht, dass die Brille ein dickes Fallchen rechts kaschierte.
Mr. Holmes, Sie müssen mir helfen!
Sherlock musterte Rebecca kurz, dann nickte er ihr zu und bat sie, sich zu setzen und ihm zu erzählen, was vorgefallen war.
Vergangene Nacht habe ich den finalen 6. Roman meiner Wemberley-Reihe beendet. Wie Sie sich vorstellen können, war das ein besonderer Moment. Schließlich habe ich in den vergangenen 8 Jahren nichts anderes getan, als an dieser Geschichte zu schreiben. Obwohl es sehr spät war, rief ich meine Lektorin an. Doch plötzlich drangen 2 vermummte Männer in mein Haus ein und überwältigten mich.
Das ist ja schrecklich, Sie Arme.
Mein Assistent Richard Brunton, muss von dem Krach aufgeweckt worden sein, denn er kam mir zur Hilfe. Doch die Männer waren bewaffnet. Noch ehe ich mich versah, schlugen sie mich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, waren die Männer fort, mit ihnen Richard und mein Laptop mit der einzigen Kopie meines Romans, Mr. Holmes. Ich bitte Sie, helfen Sie mir.
Und wieso sollte ich?
Sherlock!
Wieso haben Sie kein Backup Ihres Romans gemacht?
Mr. Holmes, ginge es nach mir, würde ich immer noch auf meiner alten Schreibmaschine schreiben. Aber das sind die Konzessionen an unsere moderne Zeit, nicht wahr? Es behagt mir nicht, mein Manuskript auf einen externen Server oder in eine Cloud zu kopieren. Man liest doch immer wieder von Datendiebstahl und Hackerangriffen. Aus diesem Grund ist mein Laptop nicht an das Internet angeschlossen. Bisher habe ich mich so einigermaßen sicher gefühlt. Wer konnte denn ahnen, dass der Computer gestohlen wird.
Und warum haben Sie nicht einfach Scotland Yard eingeschaltet?
Haben Sie eine Ahnung, was passieren würde, wenn das an die Öffentlichkeit dringt?
Seit Monaten belagern Fans mein Anwesen. Halb England wettet darauf, wie das Buch ausgehen wird, ganz zu schweigen von meinen Verpflichtungen gegenüber meinem Verlag. Sollte herauskommen, dass der Roman verschwunden ist und mit ihm Richard, wird eine riesige Hetzjagd nach dem Manuskript losgetreten.
Ihr Assistent, könnte er etwas damit zu tun haben?
Nein. Richard arbeitet seit 4 Jahren für mich. Er ist mein engster Vertrauter. Ich bin mir sicher, dass er nichts mit dieser gemeinen Intrige zu tun hat. Wir sind Freunde. Vertraute. Wir teilen...
Tisch und Bett.
So ungefähr.
Wurden Lösegeldforderungen an Sie gerichtet? Oder haben Sie recherchiert, ob der Roman bereits im Netz veröffentlicht wurde?
Nein. Mr. Holmes, ich bitte Sie, wenn es nur den Hauch einer Chance gibt, den Roman und Richard zu finden, dann wäre mir das jedes Geld der Welt wert.
Das wäre es in der Tat, nicht? Können Sie benennen, zu welcher Uhrzeit der Überfall stattgefunden hat?
Ich glaube, es war gegen 4 Uhr morgens. Wieso?
Sherlock betrachtete die 54-jährige Frau einen Augenblick lang nachdenklich.
Es scheint mir, dass Entführungen gerade in Mode kommen, sowie eine unerklärliche Allergie gegen Scotland Yard. Miss Westwood, mein Freund und Vertrauter Dr. Watson wird Sie begleiten und den Tatort genauestens untersuchen. Wenn ich mit meiner Einschätzung richtig liege, werden Sie noch heute eine Nachricht von Ihren Erpressern erhalten. Watson wird Ihnen Gesellschaft leisten und Sie beschützen. Ein anderer Fall hält mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt hier fest, aber ich versichere Ihnen, dass Sie bei ihm in guten Händen sind. John, ich verlasse mich auf Sie.
Selbstverständlich.
Rebecca Westwood war infolge des fulminanten Erfolgs ihrer Romanreihe eine reiche Frau. Genau genommen die reichste Frau Englands, neben der Queen natürlich. Vor 5 Jahren hatte sie das verlassene Anwesen der Musgrave Abbey im London Borough of Waltham Forest gekauft und aufwendig umbauen lassen. Ursprünglich war die alte Klosteranlage im 12. Jahrhundert von Augustinermönchen erbaut und bewirtschaftet worden. Doch nach einem verheerenden Klosterbrand hatte es seit gut 200 Jahren leer gestanden, ehe Miss Westwood die Ruine kaufte. Die kleine Kirche war ehedem bis auf die alte Sakristei zerstört worden. Und auch von dem wehrhaften Klostergebäude waren nur noch Fragmente erhalten geblieben. Miss Westwoods Architekt hatte einen gelungenen Mix aus bestehenden alten Elementen und einer hellen, modernen Architektur geschaffen. Von der Anlage waren lediglich der alte Friedhof und die großzügige Parklandschaft in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben.
Beeindruckend.
Kommen Sie. Ich zeige Ihnen mein Arbeitszimmer.
Gerne.
Mit etwas Unbehagen untersuchte ich das Arbeitszimmer der weltberühmten Schriftstellerin. Es war sehr geschmackvoll eingerichtet, hell und freundlich. Ich hatte einmal gelesen, dass Rebecca Westwood sehr zurückgezogen lebe. Daher bemühte ich mich darum, ihr mein Eindringen in ihre Privatsphäre so angenehm wie möglich zu machen. Die Kampfspuren bestätigten ihre Schilderungen und alles deutete darauf hin, dass Brunton von den beiden Männern im Kampf überwältigt und fortgeschleppt worden sein musste.
Miss Westwood, wo befindet sich das Schlafzimmer Ihres Assistenten?
Kommen Sie, Dr. Watson. Ich zeige es Ihnen. Es ist gleich hier drüben.
Auf dem Weg zu Mr. Bruntons Zimmer erzählte Mrs. Westwood mir, dass das Klostergebäude in den Sommermonaten als Schriftstellerresidenz diente. In dieser Zeit fanden Schreibseminare und ein jährliches Literaturfestival statt. Gemeinsam mit ihrem Assistenten nutzte sie aus diesem Grund nur einen Flügel des großen Gebäudes für ihre privaten Zwecke. Bruntons Schlafzimmer lag den schmalen Flur hinunter und damit am anderen Ende des Flügels. Ich betrat das großzügige Zimmer und blickte mich neugierig um.
Hegt Mr. Brunton auch schriftstellerische Ambitionen?
Nicht, dass ich wüsste. Als ich ihn vor 5 Jahren kennenlernte, war er eigentlich nur ein Fan, dem ich bei meinen Lesereisen immer wieder begegnete. Damals hatte er gerade sein Studium der Geschichte beendet und war auf der Suche nach einem Job. Zunächst recherchierte er für mich, doch mit der Zeit wurde er zu meinem persönlichen Assistenten und Freund.
Das Zimmer war hochwertig und geschmackvoll eingerichtet. Auch die Kleidungsstücke, die auf einem Stuhl lagen, waren teure Designerware. Offensichtlich sorgte Miss Westwood dafür, dass es ihrem jungen Assistenten an nichts fehlte. Bis auf ein paar Reiseführer von den Malediven entdeckte ich nichts Nennenswertes, das sich über den Bewohner dieses Zimmers hätte sagen lassen. Wahrscheinlich hielt sich Mr. Brunton nur sehr selten hier auf. Aber Miss Westwood unterbrach meine Gedanken.
Ist Ihnen was aufgefallen?
Richards Laptop ist weg. Ich hatte ihm das Gerät gerade erst geschenkt.
Bruntons Geldbörse und das Mobiltelefon lagen auf dem ungemachten Bett. Auch seine gesamte Garderobe befand sich noch in seinem Schrank.
Möglicherweise haben die Entführer seinen Laptop mitgenommen, weil sie annahmen, dass sich darauf eine Kopie ihres Manuskripts befinden könnte.
Ja, denkbar. Ich hoffe nur, dass ihm nichts passiert ist. Dr. Watson, wer tut denn so etwas?
Das werden wir ganz bestimmt herausbekommen.
Nachdem ich mit dem Zimmer fertig war, besichtigte ich zunächst das Haus, dann auch die große Gartenanlage und den alten Friedhof. Die Sakristei der ehemaligen Kirche diente mittlerweile als Geräteschuppen und Gewächshaus. Nach meinem Rundgang überprüfte ich schließlich das komplexe Sicherheitssystem. Selbstverständlich verfügte das Anwesen über eine nagelneue Alarmanlage, sowohl im Haus als auch auf dem ganzen Gelände. Die hohen Mauern, die das ganze Gelände umgaben, sorgten zusätzlich für Schutz. Warum also war der Alarm nicht losgegangen? Und wie waren die Entführer ins Haus gekommen?
Miss Westwood, wer außer Ihnen und Ihrem Assistenten hat noch Zugang zu Ihrem Haus? Irgendwelche Angestellte? Wer kennt den Code der Alarmanlage?
Der Code wird jede Woche geändert und niemand außer Richard und mir kennt ihn. Nur in den Sommermonaten beherbergen wir ein paar Gastautoren. Aber sowohl der Gärtner, Mr. Norris, als auch die Haushälterin, Mrs. Howells, leben beide in Layton. In der Regel werden sie von Richard reingelassen. Meine restlichen Mitarbeiter sind nicht hier vor Ort, sondern arbeiten von meinem Büro aus in Notting Hill. Ich habe hier gerne meine Ruhe.
Solange die Entführer sich nicht meldeten, mussten wir abwarten und konnten nicht ausschließen, dass Miss Westwood noch immer in Gefahr schwebte. Es war schon spät, als schließlich das Telefon klingelte. Nervös nahm sie den Anruf entgegen und schaltete den Lautsprecher ein, damit ich mithören konnte.
Hallo?
In Verborgenen liegt er verborgen. Geschützt von Gottes Hand. Nur die mit der Gewalt Gottes Segen empfangen. Nur der glaubt, erhält Einheit.
Was soll das bedeuten? Was ist mit Richard? Haben Sie meinen Roman? Hallo? Hallo?
Noch ehe Miss Westwood weitere Fragen stellen konnte, wurde die Verbindung unterbrochen. Ich hatte mir die Worte hastig notiert, um Sherlock später davon zu berichten. Doch was das alles zu bedeuten hatte, daraus konnte ich mir keinen Reim machen.
Zu schwer gewesen. Kaiser Soße, 21.29 Uhr.
At Kaiser Soße, Smiley. Wohl kaum. Erste Geige, 21.30 Uhr.
Was hat das zu bedeuten? The Real Watson, 21.31 Uhr.
At The Real Watson. Wenn du nicht ständig dazwischen quatschen würdest, könnte ich es euch erzählen. John Watson, 21.32 Uhr.
Und John, was haben die Entführer gefordert?
Sherlock, die Sache wird immer mysteriöser. Der Anrufer richtete keinerlei Forderungen an uns, nur diese kryptischen Zeilen.
Ich berichtete meinem Freund von meinen Untersuchungsergebnissen und dem merkwürdigen Anruf. Wort für Wort gab ich die kryptischen Sätze wieder, doch auch als ich sie wiederholte, blieben sie mir ein Rätsel. Sherlock hörte schweigend zu. Nachdem ich mit meinem Bericht endete, schien er allerdings recht guter Dinge.
Ein Rätsel? John, ich denke, Sie sind auf einem guten Weg. Sehen Sie doch mal, ob Sie etwas über die Geschichte des alten Kastens herausfinden können. Und schauen Sie sich das Grundstück nochmal genauer an. Dann sprechen wir weiter.
Noch ehe ich ihm weitere Fragen stellen konnte und ohne mich über seine Fortschritte im Fall des vermissten Jungen zu informieren, legte Sherlock auf.
Bei einem schrecklichen Bombenanschlag auf unschuldige Zivilisten wurden gestern am 13. April in der Belfaster Innenstadt 7 Menschen getötet. Die Attentäter lieferten sich anschließend einen heftigen Schusswechsel mit der Polizei. Dabei wurde der einschlägig bekannte IRA-Aktivist Dermot O'Reilly getötet. Seine Komplizen konnten flüchten, noch am Abend kündigte die IRA Vergeltung an. Interessant. Energischer Schritt. Das linke Bein ist im Kniegelenk etwas steif nachgezogen. Der dezente Duft von Equipage von Hermes Gepam, auch von Zitronenseife. Es muss schon sehr dringend sein, wenn mein Bruder mich in einer öffentlichen Bibliothek aufsucht.
Sherlock?
Mycroft, was kann ich für dich tun?
Wir wissen doch beide, dass du nie tust, um was ich dich bitte. Hm.
Auf einen Versuch können wir es dennoch ankommen lassen.
Mir ist nicht entgangen, dass du dich für einen Mann namens Jordan Perry interessierst.
Wieso wundert es mich nicht, dass ausgerechnet du wegen dieses Falls hier auftauchst? Nur so aus Neugier. Was ist es, was dich daran stört?
Du weißt sehr genau, dass ich dir meine Gründe nicht mitteilen kann. Nur so viel. Such nicht weiter nach Informationen über Jordan Perry.
Mein lieber Bruder, dafür ist es leider zu spät.
Was soll das bedeuten?
Jetzt enttäuschst du mich aber.
Sherlock, ich muss darauf bestehen.
Wie du sicher schon weißt, ist vor 2 Tagen der Sohn von Jordan Perry, David, aus dem St. Bradfield Heights College entführt worden. Sein Schuldirektor, Dr. Maurice Thornycroft Huxtable, bat mich, die näheren Umstände zu klären. Wieso verschwindet der Sohn eines einfachen Gärtners? Was meinst du dazu, mein lieber Mycroft?
Sherlock.
Meine Untersuchungen haben ergeben, dass der Junge zweifelsfrei entführt worden ist. Aber warum? Als ich Mr. Perry gestern kennenlernte, war mir innerhalb kürzester Zeit klar, dass er erstens weder ein ausgebildeter Gärtner sein kann, noch dass er zweitens aus Sussex stammt, wie er behauptete. Auch seine vehemente Abneigung gegen Scotland Yard machte mich neugierig.
Wie Sherlock mir später erzählte, hatte er noch nie erlebt, dass sein sonst so unerschütterlicher älterer Bruder so kurz davor war, die Fassung zu verlieren.
Ich nehme an, du hast schon deine Schlüsse gezogen.
Als ich Mr. Perry auf den Rhododendron Tomentosum Harmaia oder Sumpfpost, wie er auch genannt wird, in seinem Garten ansprach, berichtigte er mich nicht. Dabei handelte es sich vielmehr um eine japanische Azalee oder Rhododendron Japonicum. Ein ausgebildeter Gärtner sollte den Unterschied kennen.
Ziemlich wackeliges Argument, Shelley.
Wenn du es sagst, aber wie erklärst du mir, dass das Cottage von Mr. Perry nahezu keinerlei persönliche Gegenstände, Schnappschüsse oder Erinnerungsstücke beherbergt, bis auf ein paar Fotografien, die von Perrys Ex-Frau stammen? Übrigens, alles Aufnahmen von der irischen Küste, rund um Cork. Und wenn man Mr. Perry etwas aufmerksamer zuhört, kommt hier und da ein angedeuteter Belfast-Dialekt heraus. Da musste ich mich doch unweigerlich fragen, wieso sich ein Ire so unglaublich viel Mühe gibt, seine Herkunft zu verheimlichen und behauptet, ein Gärtner zu sein, obwohl er von Pflanzen ebenso viel Ahnung hat wie du von Popkultur.
Du wirst es mir bestimmt sagen können.
Wenn du mich fragst, kann es dafür nur ein politisches Motiv geben. Mr. Perry ist 53 Jahre alt. Er war also damals 28 Jahre alt. Gerade habe ich im Archiv des Belfast Telegraph ein wenig gestöbert und bin auf einen bei der IRA eingeschleusten Spitzel des britischen Geheimdienstes gestoßen. Brian Flanagan, der angeblich bei dem Attentat vor 25 Jahren ums Leben gekommen ist. Ein Anschlag auf unschuldige Zivilisten. Wer es glaubt.
Sherlock, du darfst auf keinen Fall irgendjemand etwas von deinem Verdacht erzählen. Perry ist immer noch in Gefahr. Wenn seine ehemaligen IRA-Freunde erfahren, dass er lebt und wo sie ihn finden können, hast du das Leben eines unschuldigen Mannes auf dem Gewissen. Ganz zu schweigen von dem Skandal, wenn bekannt würde, dass die britische Regierung ihre Zeugen nicht ausreichend schützen kann.
Dein Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Aber ich habe die Entführung eines 10-jährigen Jungen aufzuklären. Und wenn du mich fragst, hängt diese Entführung mit der politischen Vergangenheit des Vaters zusammen? Vielleicht solltest du in eurem Laden mal vorsichtig nachhaken, ob ihr eine Plaudertasche habt. Und wie wär's bei der Gelegenheit mit Personenschutz für deinen ehemaligen Mitarbeiter, Perry?
Ohne ein weiteres Wort verschwand Mycroft. Sherlock trug es ihm nicht nach. Er war es nicht anders von seinem älteren Bruder gewohnt.
Die IRA? Um Himmels Willen, John! Baker Street Home, 21.45 Uhr. Was ist die IRA? Kann mich mal einer ins Bild setzen? Sweet Sandy, 95, 21.45 Uhr.
At Sweet Sandy, 95. Die Irish Republican Army, IRA, war eine paramilitärische irisch-republikanische Organisation. Ihr Ziel war die völlige Unabhängigkeit ganz Irlands gegenüber Großbritannien. Die IRA gilt als eine der ältesten Terrororganisationen der westlichen Welt. 90 Jahre lang kämpfte sie mit brutalen Bombenangriffen und Attentaten für ihre Ziele. Seit 2005 schweigen offiziell die Waffen. Erste Geige, 21.46 Uhr.
At erste Geige. Krass. Und jetzt herrscht wieder Frieden? Sweet Sandy, 95, 21.47 Uhr.
At Sweet Sandy, 95, soweit es der Öffentlichkeit bekannt ist, ja. Erste Geige, 21.48 Uhr.
Man kann nicht vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Feinde. Kaiser Sose, 21.48 Uhr.
At Kaiser Sose, genau wie in der Wahl seiner Freunde. Erste Geige, 21.49 Uhr.
Rebecca Westwood hatte, dem Ort angemessen, eine Bibliothek mit zahlreichen sakralen Schriftstücken zusammengetragen. So konnte ich mich am nächsten Morgen durch Unmengen von Dokumenten, Schriften und Klosterbüchern arbeiten, angefangen beim 12. Jahrhundert bis ins späte 18. Jahrhundert hinein. Neben einer fast lückenlosen Dokumentation über den Klosteralltag der Augustinermönche fand ich einen alten Grundriss der ursprünglichen Anlage mit allen nebengelassenen Stallungen und angrenzenden Ländereien. Verglich man den alten Grundriss mit dem modernen Anwesen, fiel auf, dass bis auf den Park und den alten Friedhof nur noch die Sakristei erhalten geblieben war. Doch ich konnte keinerlei Verbindung von dieser Tatsache zu Richard Bruntons Verschwinden und dem Überfall finden. Worauf wollte Sherlock hinaus? Weil Miss Westwood zu nervös war, um zu schreiben und unter keinen Umständen mit ihrer Lektorin vom Verlag sprechen wollte, hatte sie sich zu mir gesellt und gemeinsam mit mir die Bibliothek durchforstet. Während ich einen langen Briefverkehr zwischen dem Abt des Klosters und seinem Bischof durchging, blätterte Miss Westwood durch einige lose Pergamente. Plötzlich schrie sie leise auf und hielt mir aufgeregt ein Schriftstück unter die Nase.
»Dr. Watson, lesen Sie das!«
Es handelte sich um ein brüchiges, altes Pergament. Der untere Teil des Schriftstücks fehlte, als wäre er abgerissen worden. Aber den Text konnte man noch entziffern. Der Rand war mit einem Rahmen aus roten Kreuzen verziert worden.
»Im Verborgenen liegt er verborgen, geschützt von Gottes Hand. Nur der Demütige wird Gottes Segen empfangen, nur der, der glaubt, erhält Eintritt. Das gleiche Rätsel, Miss Westwood. Was hat das zu bedeuten?«
Wieso wundert es mich nicht, dass Sie schon vor uns hier sind, Holmes?
Inspektor Lestrade, schön, Sie zu sehen. Sie sollten Ihren Polizeifunk bei Scotland Yard besser verschlüsseln, wenn Sie keinen Wert auf meine Anwesenheit legen.
Holmes, das sind Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Sie wissen hoffentlich, dass das Abhören des Polizeifunks eine Straftat ist.
Dieses Wissen hat mich noch nie davon abgehalten, zu tun, was ich tue. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Zufälligerweise weiß ich nämlich, um wen es sich bei diesem Mann handelt und wie er gestorben ist.
Dann schießen Sie mal los.
Bei dem Toten handelt es sich um den 32-jährigen Richard Brunton, der seit 48 Stunden vermisste Assistent von Rebecca Westwood.
Der Autorin.
Genau der. Brunton wurde vergangene Nacht bei einem Überfall auf die Autorin in ihrem Haus im Borough of Waltham Forest entführt, zusammen mit dem gerade fertiggestellten Manuskript des finalen Wembley-Romans.
Und Sie haben es nicht für nötig gehalten, Scotland Yard deswegen zu informieren.
Meine Klientin wollte den drohenden Skandal, wenn möglich, verhindern.
Der bullige Inspektor seufzte verärgert. Er blickte Sherlock durch seine blutunterlaufenden Augen mit einer Mischung aus Freundschaft und Verärgerung an. Seit 3 Jahren arbeitete er nun mehr oder weniger freiwillig mit Sherlock Holmes zusammen, doch der 48-jährige Polizist hatte sich immer noch nicht an die manchmal anmaßende Selbstsicherheit meines Freundes gewöhnen können. Aber in dieser Zeit hatte er mehr Verbrechen aufklären können als jemals zuvor. Also wendete sich Lestrade wieder der Leiche zu.
Na, dann kommen wir mal zum eigentlichen Grund unseres unverhofften Zusammentreffens. Ich nehme an, Sie haben sich bereits ein Bild vom Tatort gemacht.
Wie Sie unschwer erkennen können, liegt Mr. Brunton noch in seinem Bett. Die Eintrittswunde eines angesetzten, gezielten Schusses ist mittig links auf Brusthöhe erkennbar. Da ich die Leiche aus Rücksicht auf Sie und Scotland Yard nicht angerührt habe, kann ich über die Austrittswunde keine gesicherte Aussage treffen. Keine Kampfspuren, er muss noch geschlafen haben. Das Ganze wirkt wie eine Hinrichtung. Wenn Sie mich fragen... Da war ein Profi am Werk.
Die Tatwaffe?
Eine Smith & Wesson. Revolver Modell SW 686, 38mm.
Das wird mir das Labor dann ja wohl bestätigen.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Das Rätsel von Musgrave Abbey. Erster Teil, der Überfall. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Es sprachen Sherlock Holmes, Johann von Bülow, Dr. John Watson, Florian Lukas, James Jim Moriarty, Stefan Kaminski, Inspektor Lestrade, Peter Jordan, Mycroft Holmes, Kai Magnus Sting, Rebecca Westwood, Hansi Jochmann, Jordan Perry, Tonio Arango, Dr. Morris Tony Craft Huxtable, Michael Rotschopf, Suzanne Winter, Frauke Pohlmann, Alice, Franziska Arnold, Richard Brunton, Sebastian Graf, Mrs. Hudson, Cornelia Boje, Harry Watson, Nele Rosetz, Mary, Britta Steffenhagen, Sandy 95, Lisa Hirdina, Fred, Henning Nüren. Technische Realisation: Jean-Boris Schimczak und Theresia Singer. Regie Viviane Koppelmann. Künstlerische Gesamtleitung Leonard Koppelmann. Produktion der Audioverlag 2015.
Wenn Sie noch nicht genug von Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street haben, dann finden Sie diesen und vier weitere spannende Fälle zum Verschenken, Sammeln oder einfach zum Nachhören auch auf unserer Website sherlock-und-watson.de. Sherlock-und-watson.de